Willkommen zum Freelancer-Podcast. Hier erwarten dich Interviews, Stories und Tipps für deinen Freelancer-Alltag. Moderiert von Yannick Krohn.
Folge 144 des Freelancer-Podcasts. Heute wieder ein Gast bei mir, und zwar ist Melanie Schröder bei mir. Hi Melanie.
Hi, ich grüße dich. Schön, dass ich bei dir sein darf.
Schön, dass du hier bist. Ich war ja gerade erst bei dir auch zu Gast im Podcast, ne? Das ist der den Namen Founders Fuck-Ups, ne, nicht mehr Freelance Fuck-Ups, ne, sondern Founders Fuck-Ups trägt.
Genau, richtig. Ja, jetzt laden wir uns einfach gegenseitig ein. Ist doch schön. Genau.
Das ist das Podcast-Game, Melanie. Da wird sich einfach gegenseitig eingeladen.
Genau.
Sehr gut. Magst du dich einmal vorstellen und sagen, wer du bist, was du so machst?
Ja, sehr gerne. Und zwar, ja, ich bin Melanie. Ich bin 32 Jahre alt, wohne in Berlin und ich bin Freelance-Content-Marketer. Ja, ich weiß jetzt nicht so genau, ob die meisten von euch sich darunter was vorstellen können, aber man kann sich ungefähr vorstellen, ich mache ja Marketing mit Texten, und zwar für Startups meistens. Genau.
Mhm. Magst du mal sagen, wie es dazu kam, dass du jetzt als Freelancerin selbstständig bist?
Ja, kann ich dir gerne erzählen. Also es hatte natürlich, wie wahrscheinlich bei sehr vielen anderen Freelancern und Freelancerinnen auch, hatte das einen längeren Vorlauf. Und zwar bei mir war es so, dass ich schon so seit 2017 circa oder so zwischen 2017 und 2020 war ich in Festanstellung in, ja, diversen Startups, besonders so aus der Fintech-Branche und zuletzt auch mal einmal aus der Legal-Tech-Branche, war ich als Content-Marketer in Festanstellung. Und ja, also ich sag mal, was mir bei diesen Festanstellungen immer auffiel, ja, ich konnte nicht so unabhängig und autonom arbeiten, wie ich das gerne wollte. Ja, da habe ich mir so zwei Jahre lang habe ich immer wieder gedacht, Mensch, ich will mich eigentlich selbstständig machen, aber den Schritt, das dann wirklich zu tun, das war, also da war ich einfach zu ängstlich. Und irgendwann, das war dann so Mitte 2020 war das dann so, dass ich dann in der letzten Startup-Stelle, in der ich dann drin war, dass ich dann merkte, okay, das funktioniert wieder nicht. Ja, also ich hatte so ein paar kürzere Startup-Anstellungen und merkte eigentlich immer, ich funktioniere nicht in diesem Anstellungsding. Das klappt einfach nicht. Und trotzdem war es immer so, naja, da mache ich halt die nächste Stelle. Und dachte immer, naja, vielleicht klappt das ja trotzdem. Aber das hat nicht funktioniert. Und irgendwann dachte ich mir so, also jetzt versuchst du es einfach. Und dann habe ich mich selbstständig gemacht, so im September 2020. Ja, und das funktioniert wunderbar. Jetzt denke ich mir eigentlich, das hätte ich schon viel, viel früher machen sollen. Ja, also so ungefähr ist es bei mir.
Kannst du dieses Nicht-Funktionieren im Angestelltenverhältnis beziffern? Also kannst du genau sagen, was das für dich ausgemacht hat, dass du gemerkt hast, das funktioniert für mich nicht?
Ja, ich glaube, das lag so ein bisschen daran, ich konnte mich nicht unterordnen. Das war, glaube ich, so dieser ganz große Hauptpunkt, dass ich immer schon ja sehr oft eine andere Meinung hatte, wie man Dinge angehen sollte. Und wenn mein Chef oder mein Teamleiter oder wer auch immer da war, wieder eine ganz andere Meinung hatte, als ich das machen wollte oder als ich es tun würde, ja, damit muss ich ehrlich sagen, damit kam ich auf Dauer auf jeden Fall nicht so richtig klar. Bei mir war der Drang sehr, sehr groß, dass ich auch was Eigenes machen wollte. Ich wollte mein eigenes Ding aufbauen. Dieser Drang, der war bei mir so groß, dass ich dann halt irgendwann sagte, okay, dann machst du dich jetzt halt selbstständig und dann machst du es auch tatsächlich so, wie du es machen würdest. Und genau das mache ich jetzt heute auch, ja.
Das sind so die klassischen Symptome eines unglücklichen Angestelltenverhältnisses eigentlich, ne? Wenn man dann merkt, dass es vielleicht, und da würde man jetzt, wenn man das so als Symptome hören würde, auch dann wahrscheinlich direkt sagen, okay, dann probier es doch mal selbstständig.
Genau, und jetzt ist das einfach so, als hätte jemand einen Schalter umgelegt. Jetzt funktioniert das einfach, jetzt float das einfach. Und das Gefühl, das hatte ich in meiner in meiner Zeit in Festanstellung nur sehr, sehr selten. Ich glaube, das hatte ich nur so bei einer Stelle mal zeitweise, wo man mir ganz viel Freiraum ließ. Da hatte ich dieses Feeling auch, aber ja, die meisten Festanstellungen, die laufen halt in so festen Strukturen oder auch mit festen Hierarchien, auch wenn man immer so ein bisschen sagt, Startups, das sind ja alles so flache Hierarchien, liest man
Ja,
zumindest halt in so Stellenanzeigen und so, du
ist
weißt
oft so ein
schon.
Quatsch.
Die Realität sieht nicht so aus, kann ich dir sagen.
Ja, ich kann es unterschreiben. Also ich weiß, also ich selber habe nie in einem Startup gearbeitet als Festangestellter, aber ich weiß von vielen, von Kollegen, von ich kenne diese Szene. Ich weiß, es ist sehr viel. Nach außen sind wir die hippen Berlin-Mitte-Leute, die ja, ne, mit der Snackbar und dem Obst in der Agenturküche so. Aber
Lecker.
es ist am Ende teilweise konservativer als jeder Konzern, was manche Sachen angeht. Ne, du
Teilweise
weißt was.
ja, teilweise ja. Also es ist auch nicht immer so, es sind nicht alle
Nee.
Startups so, aber
Nee.
teilweise ist es so. Ja, das stimmt.
Ja. Und hattest du das Gefühl jetzt in deiner Selbstständigkeit schon noch irgendwann mal, dass du nicht so die Kontrolle hattest, die du dir gewünscht hättest mit Kunden?
Teilweise anfangs ja. Also ich hab auf jeden Fall gemerkt, so nach den ersten 3, 4, 5 Monaten, dass ich sozusagen immer die Zügel in der Hand halten muss. Das muss immer so laufen. Wenn ich das nicht mache, heißt das, dass jemand anders mir diktiert, wie ich was machen soll. Ja, und das lerne ich aber immer noch, jetzt auch noch. Manchmal denke ich auch, oh, okay, in diesem Erstcall hast du dich jetzt ein bisschen treiben lassen. Das darf man nicht machen, glaube ich. Oder das will ich so nicht machen. Ja, aber das ist auch
Betreiben
nicht ganz
lassen,
so
meinst du so
einfach.
dem Kunden zu viel Spielraum geben oder was meinst du?
Wie meine ich das? Wie meine ich das? Also auch wenn ich, nehmen wir jetzt mal an, ich habe einen Erstcall mit einem potenziellen Kunden. Dann ist es eigentlich bei mir so, dass es einen gewissen Leitfaden gibt, wie ich was abfrage zum Beispiel, ne? Damit ich halt schnell herausfinde, wie oder ob ich dem Kunden jetzt helfen kann. Genau. Und es kommt manchmal vor, na, da, also da, ich spreche ja mit ganz verschiedenen Menschen. Und da kommt es auch manchmal vor, dass es dominantere Kunden gibt, die sozusagen die Führung in diesem Gespräch übernehmen wollen. Und das ist der Moment, wo ich dann so ganz klar sagen müsste, nee, das müssen wir jetzt so machen, wie das nach meinem Leitfaden, nach meinem Schema vorgeht. Und das schaffe ich nicht immer. Tatsächlich. Ich
Nee,
weiß
kann ich
nicht, wie es dir
verstehen.
so geht.
Nee, nee, also ich habe ja auch meine Prinzipien, die ich hier im Podcast predige, aber 100% kann ich die natürlich nicht immer durchziehen, weil es einfach Situationen gibt und auch Charaktere, die ja, die dann aufeinandertreten, die Situation, das ist natürlich die Wunschvorstellung, dass man das immer so, dass, ne, dass man immer sein, aber manchmal muss man sich auch überlegen, ist es das jetzt gerade wert, dass ich jetzt hundertprozentig meine Vita durchziehe? Oder ist es vielleicht auch, also ich finde, es gibt ja auch so strategische Eingeständnisse, weißt du?
Ja, ich meine, klar, dass so hundertprozentig funktioniert das sowieso nicht immer, aber ja, wie gesagt, wenn du in diesem Modus kommst, in dem du dich treiben lässt, in dem, finde ich, darfst du als Freelancer oder Freelancerin nicht sein. Also wenn du so ungefähr so Faustformel sagst, okay, du versuchst so vielleicht so 80 oder 85% in Inhalt, in, na, wie soll man sagen, in Charge zu sein, dann würde ich sagen, dann ist es optimal, genau.
Ja, die Frage kam mir nur gleich in den Sinn, ob das bei dir jetzt in dem Jahr geklappt hat, weil ich natürlich aus meinen Freelance-Jahren auch weiß, dass es halt manchmal sich dann doch diese Sachen, die du beschreibst, die dir im Angestelltenverhältnis nicht gefallen haben, nicht so ganz vermeiden lassen, ne? Dass
Nee.
dieses Gefühl, es gibt ja auch so Kunden, das habe ich ja auch bei dir im Podcast schon erzählt, die sich dann sehr verhalten, als wenn sie dein Chef wären, also als wenn du dann Teil dieses Unternehmens wärst und dich sehr in die Prozesse dort einbinden. Und das war ja so gleich, was mir einfiel, als du das erzähltest.
Ja, das kommt auch immer mal wieder vor, aber da muss ich dann halt so ganz klar sagen, okay, hier sind die Grenzen. Ganz einfach.
Ja.
Nur das muss ich dann halt auch tatsächlich machen. Das habe ich
Aber cool, dass
so
du
in
das schon
den.
kannst. Also, dass du, weil das ist ja so eine
Naja.
Sache, die gerade am,
Naja.
also, ne, zumindest du bist dir ja des Problems bewusst, weil ich glaube, gerade am Anfang sind viele Freelancerinnen und Freelancer schon so drauf, dass sie eher unsicher sind und sich dann so Sachen noch mit sich machen lassen, weißt du?
Ja, also das kann ich, also verstehe ich total. Und ich würde mal schätzen, das habe ich die ersten 6 bis 8 Monate bestimmt, ja, habe ich das bestimmt auch gemacht. Aber ich lerne jetzt mehr und mehr, dass ich das nicht mehr tue. Aber ja, das ist ein Lernprozess und ja, ich werde wahrscheinlich auch die nächste Zeit damit ein bisschen besser werden. Aber ja. Hundertprozentig wird es wahrscheinlich nie sein und es ist vielleicht auch okay.
Ja, ich meine, der große Unterschied ist ja, dass du am Ende des Tages sagen kannst, mit diesem Kunden arbeite ich weiterhin zusammen oder nicht. Das ist ja was kannst du im Angestelltenverhältnis nicht. Also, wenn da alle Register gezogen wurden und es zu keiner Einigung kommt, dann kannst du, also dir bleibt natürlich die Kündigung am Ende, aber du kannst jetzt nicht dich dem Projekt an sich verwehren und sagen, also es gibt vielleicht Firmen, wo die sagen, okay, dann ziehen wir dich jetzt aus diesem Projekt ab und du machst was anderes oder so, aber grundsätzlich würde ich sagen, kann man da jetzt nicht so diese Freiheit wie im Freelancer-Dasein, dass man seine Position beibehalten kann und dann einfach mit anderen Leuten arbeitet.
Nee, das geht in Festanstellung leider nicht so. Oder es ist dann so, wenn du dann die Kündigung einreichst, dann ist es so, als wenn dir der einzige große Kunde wegbricht.
Ja,
So,
genau. Als wenn du
und
nur einen Kunden gehabt hättest und der ist dann weg.
genau. Aber normalerweise oder sollte man ja auch so machen, dass man jetzt gerade, wenn man als Freelancerin tätig ist, dass man da überall so mehrere Kundenprojekte und alles so mehrere Sachen gleichzeitig laufen hat, damit das halt auch nicht passiert. Also ich meine, es könnte ja auch Freelancern auch passieren oder das kenne ich tatsächlich auch von einigen auch, dass da nur so ein, zwei große Kunden sind und solange das läuft, ist natürlich auch alles super. Ja, aber halt nur bis zu dem Punkt, wenn es halt nicht mehr läuft, ne?
Ja, klassischer Fehler, ne? Dass man sich nur einen großen Kunden sucht oder vielleicht zwei, ist auch schon, also zwei ist schon ein gefährliches Spiel, eins ist
Ja.
fahrlässig, würde ich sagen. Am Anfang lässt es sich vielleicht nicht vermeiden, ne? Also du fängst halt irgendwo an und es wird halt einen Punkt geben, da hast du nur einen Kunden oder eine Kundin. Aber so grundsätzlich sollte man natürlich seine Selbstständigkeit schon auf mehr Kunden aufbauen, damit man nicht so abhängig ist.
Ja, definitiv.
Aber da sind wir eigentlich schon beim Thema, was mich jetzt brennend interessiert. Wie hast du denn deine ersten Kunden eigentlich gewonnen?
Ja, das muss ich sagen, das war bei mir ehrlich gesagt relativ easy. Aber das lag so ein bisschen daran, dass ich ja aus dieser ganzen Startup-Szene, da bin ich ja schon so seit 3, 4 Jahren drin, ne? Halt vorher in Festanstellung. Und dann halt jetzt seit 2020 als Freelancerin. Das heißt, ich kannte da schon eine Menge Leute, ne? Und das, was ich gemacht habe, glaube ich, um die ersten Kunden zu gewinnen, war einfach, dass ich allen erzählt habe, die ich kenne innerhalb dieser Startup-Branche, dass ich sagte, hey Leute, ich mache mich jetzt selbstständig. Wenn ihr mal irgendwie was Richtung Content braucht, meldet euch doch bei mir. Ja, also das allererste, was ich gemacht habe, war einfach ganz, ganz viele E-Mails schreiben. Und dann kam tatsächlich auch was zurück. Ja, kann ja auch
Das
mal
funktioniert
einfach so
tatsächlich, wenn
passieren.
man Leute
Ja,
dann, ne?
das hat funktioniert tatsächlich, aber ich glaube auch einfach dadurch, dass man sich kennt. Na, also jetzt diese ganze Startup-Bubble oder ganz genau. Hier diese Nische Fintech zum Beispiel, wo ich ganz lange drin war, das ist eine relativ kleine Bubble. Und irgendwie kennt da jeder jeden. Und dann hat das funktioniert. Was bei mir auch gut war, ist, wenn du so ein paar Shareholder kennst, weil die ja ihr Investment in ganz verschiedenen Startups drin haben. Und ja, dann kann es schon mal sein, dass sie dich halt von diesem Startups, von dem halt von dem Startup X kennen. Und dann
Ah.
investieren sie das Geld irgendwo anders und erzählen dem
Ja.
Gründer oder Gründerin dann, hey, ich kenne sie schon, meldet euch doch mal bei ihr, wenn ihr Content Marketing braucht. Ja, und so lief das erstmal ganz gut an, ohne dass ich eigentlich großartig Akquise machen musste. Aber ich muss dir sagen, irgendwann so, Moment, wann war das? Wie gesagt, September 2020 selbstständig gemacht und dann irgendwann im Sommer 2021, ja, also so richtig Akquise gemacht habe ich eigentlich ja bis, ja, so ein bisschen, aber nicht so richtig. Und ich dachte einfach, na ja, es würde jetzt immer so gut weiterlaufen mit Weiterempfehlungen und so weiter. Und im Sommer 2021 war ich dann an dem Punkt, wo ich dann merkte, okay, jetzt bleiben einfach Aufträge aus. So, und das war irgendwie so ein Punkt, wo ich wirklich dachte, okay, jetzt musst du irgendwie doch Akquise machen, obwohl ich irgendwie bis zu dem Punkt dachte ich irgendwie auch, naja, vielleicht brauche ich das ja gar nicht. Das war aber genau die falsche Denke. Ich hätte das eigentlich die ganze Zeit kontinuierlich immer ein bisschen weiterlaufen lassen müssen, weil im Sommer 2021 war ich dann an dem Punkt, ich musste alles von null aufbauen. Und das war dann wirklich so, dass ich ein, zwei Monate dann relativ wenig zu tun hatte. Das ging dann einigermaßen, weil ich davor halt eine gute Auftragslage hatte und dann Rücklagen und so weiter hatte. Aber das hätte eigentlich nicht sein müssen. Das hätte man eigentlich vorher wissen müssen. Hey, Akquise muss immer mitlaufen. Auch wenn du gerade eine gute Auftragslage hast, Akquise muss immer gemacht werden, so nervig das auch ist, leider.
Ja, also es gibt ja so, ich habe das irgendwann mal so unterteilt, dass ich gesagt habe, aktive und passive Kundenakquise, ne, dass ich das so gesagt habe, es gibt das eine und das andere für mich. Und an sich sollte es ja schon so sein, dass du irgendwo bei 80% passiven Methoden hast, also sprich Sachen, die für dich nebenher laufen, um die du dich, also passiv heißt nicht, dass du nicht drum kümmerst, sondern das sind einfach Sachen, um die kümmerst du dich nicht, wenn du dann Bedarf hast, sondern die laufen mit, wie du gerade gesagt hast, ne? Und
Aber
dann
was heißt das für dich, passiv? Also was ist so der Unterschied? Also was für Maßnahmen sind das dann so passiv zum Beispiel?
Beispielsweise kannst du, ne, du als Content-Marketerin, da werde ich dir jetzt nichts Neues erzählen, aber du kannst jetzt einen Blog starten, der Kundenbedürfnisse abpasst und sagt, also weiß ich nicht, ich bin jetzt, du als Content-Marketerin könntest zum Beispiel einen Blog machen, wo du schreibst, wie Content-Marketing-Startups hilft und was es da für Case Studies gibt, Strategien, was auch immer. Also ein Thema, was halt, ne, du weißt, worauf ich hinaus will. Es ist dein, ich meine, es ist dein Metier. Ich erkläre es vielleicht nur für die Hörer einmal. Du hast so einen Blog dann, hast Inhalte, hast am besten ein gutes SEO drauf oder zumindest irgendeine Möglichkeit, Traffic auf diesen Blog, den du da schreibst, zu bekommen. Und die Leute werden aufgrund dieser Artikel auf dich als Expertin aufmerksam. Und sagen, okay, das ist super, ich habe mich jetzt ein bisschen einlesen können, aber um das wirklich durchzuziehen, da brauche ich eine Expertin, da buche ich dich. So. Und das wäre so für mich eine. Oder beispielsweise, also Gastartikel, Gastvorträge, sich so als Experte zu positionieren, ist für mich auch so eine Sache, die ist sehr passiv, das dauert, das ist wie eine Brand aufbauen, das ist halt nichts von heute auf morgen gemacht, aber dann auch sehr nachhaltig, ne, weil du immer wieder Aufträge bekommst.
Ja, das mache ich auch tatsächlich auch gerade. Also ich dachte mir, weil ich baue ja auch hauptsächlich Blogs auf, ne? Und deswegen muss ich mich um meinen eigenen Blog auch sehr, sehr viel mehr kümmern oder der muss einfach mehr hermachen jetzt als bei einem anderen Freelancer zum Beispiel, ne? Und da muss ich auch sagen, da habe ich auch den Fehler gemacht. Ich habe meinen eigenen Blog auch zu lange schleifen lassen, ne? Also ich habe teilweise auch die Fehler gemacht, wo ich meinen Kunden immer predige, dass sie nicht machen sollen. Ne? Dass man den Blog einfach so, ja, einschlafen lässt quasi. Das war bei mir auch lange Zeit so. Ja, das ist jetzt auch anders, glücklicherweise.
Content ist wirklich so eine Sache, die muss regelmäßig, ne? Sonst
Ja.
ist schwierig dann,
Ja, aber das Ding ist auch, boah, das kostet so viel Zeit, Janik, ne? Das muss
Ich,
ich
mir
echt
musste das nicht
sagen.
sagen. Also,
Ja.
das ist für mich ja auch die primäre Marketingstrategie in meinen Dingen, die ich so tue,
Ja.
Content zu machen. Und es ist einfach immer wieder eine, ja, also A, es ist diese Consistency beizubehalten, ist eine Sache. Und es ist auch, man will ja auch nicht das x-te qualitativ unwertige Ding da auf die, in diesen ja, Dschungel an Inhalten, den es ja wirklich gibt. Das ist wirklich, jeder macht ja inzwischen Inhalt. Also wir haben letztes Mal festgestellt, nicht jeder, also es gibt ja glücklicherweise für dich noch Leute, die das nicht machen, aber viele auf jeden Fall. Es ist eine Inhaltsflut geworden. Es gibt Business-Ratgeber zu allen Themen und da will man ja auch nicht dann so der Letzte, also will man ja nicht einer von vielen sein, sondern schon was haben, was dann auch einen Mehrwert bietet und so vielleicht noch nicht so da gewesen ist. Das ist schwierig.
Ja, definitiv.
Aber das ist so eine von diesen passiven Methoden, ne, um Kunden zu gewinnen. Andere Sache wäre, ein Netzwerk zu pflegen, was wo man selber sich aktiv engagiert. Also da können wir jetzt auch gleich nochmal direkt drüber sprechen. LinkedIn ist ja so ein Ding zum Beispiel, ne? Dass man da sein Business-Netzwerk pflegt. Und das ist eigentlich wie Content auch, das ist dieses Passiv in Anführungsstrichen, weil du musst natürlich auch sehen, dass das Business-Netzwerk dann gepflegt wird. Also regelmäßig diese Kontakte, die du da hast, auch mal wieder, ich nenne es mal, erwärmen. Also mit den Leuten auch mal wieder reden und sich mal up-to-date zu bringen, was die so machen. Und auch selber aktiv aushelfen im Netzwerk, wenn jemand sucht oder ein Anliegen hat. Das ist ja so eine Sache. Wie nutzt du LinkedIn? Weil du bist eine Nutzer, ich, ne, zu meiner Schande gestehe, ich bin überhaupt nicht, also ich practice nicht, was ich hier gerade preache. Ich bin gar kein LinkedIn-Nutzer, aber wäre eigentlich gut. Wie nutzt du das? Weil das ist ja schon eine Sache, die du sehr aktiv verwendest.
Ja, also LinkedIn ist ein ganz, ganz wichtiger Kanal für mich. Das ist auch wirklich ein Akquisekanal, auch tatsächlich von mir. Also ich habe da auch teilweise schon Postings gemacht, wo dann hinterher sich Leute aufgrund dieses Postings bei mir meldeten und daraus ist jetzt auch tatsächlich ein echter Kunde sozusagen daraus entstanden jetzt schon. Obwohl ich das noch gar nicht, ja, was heißt, ich baue das Netzwerk sozusagen, das baue ich schon länger auf, aber jetzt aktiv posten, das mache ich so ungefähr ein bis zweimal wöchentlich. Das mache ich aber noch nicht so lange, einfach auch wieder, weil es eine Sache ist, die einfach Zeit kostet. Muss sich ja auch hinsetzen und ausdenken, was du dann da jetzt posten könntest. Aber tatsächlich habe ich gemerkt, ich muss mir eigentlich gar nicht so viele neue Sachen ausdenken, sondern ich poste einfach das, was in dem Moment vielleicht sowieso gerade bei mir los ist. Ne? Also zum Beispiel, keine Ahnung, jetzt gerade habe ich so diese Idee oder die habe ich schon halt schon ein bisschen länger. Ich möchte gerne mal eine Content-Marketing-Agentur gründen. Und könnte mir auch vorstellen, dass ich das vielleicht auch außerhalb von Deutschland aufziehe. Und dann kannst du zum Beispiel fragen, hier Umfrage starten, wo würdet ihr euer Startup gründen? Zum Beispiel. Das war jetzt halt so eine kleine Idee. Ne? Oder wenn ich zum Beispiel mit einem ehemaligen Kunden von mir schreibe und ihn zum Beispiel frage, hey, sag mir doch mal jetzt nach Projektabschluss, also ich hatte für den Kunden hier so einen kompletten Blogaufbau gemacht. Sag mir doch mal, wie haben sich jetzt die Kennzahlen von diesem Blog, wie sind die jetzt gerade? Also wie viel mehr Traffic hast du oder wie viel mehr Leads hast du oder wie viel mehr Klicks hast du? Und die Ergebnisse, die habe ich vor ein, zwei Monaten oder so, oder vielleicht ist es auch schon ein bisschen länger her, ich weiß nicht so genau, habe ich auf LinkedIn gepostet und habe daraufhin wirklich einige Anfragen von Gründerinnen bekommen, die dann sagten, boah, ich möchte das auch. Ja, also sowas kann man zum Beispiel machen. Ja, also einfach das posten, was du alltäglich sowieso machst.
So
Das funktioniert ganz gut.
Testimonial-like.
Genau, das war jetzt ein Beispiel für ein Testimonial sozusagen, ja. Aber ja, es gibt noch ganz andere individuellere Ideen, wie man das noch aufziehen könnte. Aber meistens muss das, was ich sagen will, ist eigentlich, du musst dir gar nicht irgendwas total fancy ausdenken, was du jetzt postest, sondern du kannst eigentlich ein Körnchen von dem nehmen, was du sowieso schon die ganze Zeit machst. Das funktioniert auch ganz gut. Ja.
Hast du jetzt eine konkrete, ich nenne es mal Strategie, oder arbeitest du gerade daran, damit du in Zukunft nicht mehr diesen, na, in dem Moment, wo du halt keine Aufträge hast und dann die Kunden, dann musst du ja, das meinte ich jetzt, ich habe ja passive angesprochen, dann kommen so diese aktiven Kundenakquise-Maßnahmen. Also aktiv wäre zum Beispiel irgendwo anrufen und fragen oder sich auf irgendwas initiativ bewerben und so. Das
Das
meine ich
habe
mit
ich noch nie
aktiven
gemacht,
Maßnahmen.
tatsächlich Cold
Nee, ist
Calls.
auch super blöd.
Ja, aber
Sollte
das
man nicht
sollte.
in, das ist so ein Notnagel dann, ne? Wenn du keine passiven mehr hast, dann musst du halt auf die gehen.
Also ich sag mal, was ich für Akquise mache bei mir, also ob deine Strategie, das klingt so groß. Also das, was ich regelmäßig mache, um neue Kunden oder um auf neue Kunden aufmerksam zu werden, genau, ist einmal LinkedIn pflegen, also Leute adden, posten, kommentieren. Das ist wichtig. Dann pflege ich noch meinen eigenen Blog, ja, dass also noch mehr Traffic auf meine eigene Webseite kommt. Dann, was mache ich noch? Dann mache ich auch sowas wie aktive Akquise. Und zwar, ich schreibe auch aktiv Leute an, tatsächlich einfach, ja. Also wenn ich zum Beispiel Leute jetzt über LinkedIn adde und die nehmen dann meine Einladung an, und das ist auch jemand, der halt Gründer von einem Tech-Startup ist und der vielleicht jetzt noch gar keinen Blog hat, oder ich sehe halt, dass auf seiner Website, dass da so ein Blog vor sich hin dümpelt, ne, den man nicht regelmäßig pflegt, dann schreibe ich den an und sage, hey, wäre es vielleicht nicht cool, wenn wir das Thema Content Marketing zusammen angehen, damit du halt zukünftig mehr Traffic, Leads, Klicks etc. bekommst. Genau, und dann, ja, und dann gibt es natürlich auch immer noch die Leute, die halt weiterempfehlungstechnisch dann auf mich zukommen. Genau. Also sozusagen Akquise funktioniert über verschiedene, oder es ist immer so ein Strauß an verschiedenen Dingen, die man dort machen kann. Ja.
Je länger du im Geschäft bist, desto mehr wird ja auch der Anteil der Bestandskunden, die dich dann wieder beauftragen. Also es nimmt schon in einer, ich nenne es jetzt mal gesunden Selbstständigkeit, nimmt schon das Verhältnis an Akquise, um die du dich kümmern musst, ab mit der Zeit. Es gibt natürlich Branchen, da gibt es einfach keine Folgeaufträge. Ne? Das ist dann einfach so. Aber oft ist es ja so, auch gerade so in Textbereichen und so, da fällt ja immer mal wieder was an. Und dann beauftragen dich Kunden, die mit dir zufrieden sind. Deswegen meine ich gesunde. Es gibt natürlich auch Sachen, wo dann die Leistung vielleicht nicht stimmt bei Leuten. Und dann muss man sich vielleicht checken, okay, warum ist es eigentlich, dass meine Wiederbeauftragungsquote so niedrig ist? Aber so grundsätzlich meine ich, ist es ja schon ein hoher Faktor. Und dann würde mich interessieren, wie das klappt bei dir. Das ist ja schon eine aktive Maßnahme, dass du Leute anschreibst. Wie ist da so gibt es, also ich würde mal davon ausgehen, dass nicht oft zurückgeschrieben wird. Es sei denn, die sind irgendwie vorqualifiziert, die Leads, nenne ich sie mal, die du, oder die Leute, die du anschreibst. Also, dass man sich schon mal irgendwo gesehen hat oder so.
Ich sag mal, teilweise vorqualifiziert, ja, so leicht vorqualifiziert, weil sie nehmen ja schon mal deine Einladung an. So. Ne? Dadurch vielleicht so ein bisschen, oder man kennt sich über die und die Leute, das kann auch sein, also so ganz leicht vorqualifiziert, aber ich würde fast, also es ist so eine, ja, so eine, weiß ich nicht, lauwarme Akquise vielleicht, ich weiß nicht genau, wie ich das nennen soll, oder ja, keine Ahnung. Aber was wollte ich jetzt eigentlich sagen? Sag nochmal die Frage,
Also
Entschuldigung.
funktioniert es gut für dich? Ist die,
Ja,
ich
also.
sag mal, Response Rate, wenn man das jetzt so marketingmäßig bezeichnen will, ist die gut? Lohnt sich das?
Für mich lohnt sich das tatsächlich schon, ja. Also ich hatte mir das auch mal ausgerechnet, in wie viel Prozent der Fälle etwas zurückkommt. Ich weiß gar nicht, ob das so, also irgendwas zurückkommt in ungefähr, ich glaube, so 15 bis 20% der Fälle. Da dachte ich erst mal anfangs, boah, das ist ja total wenig, aber irgendwer hat mir dann mal erzählt, eigentlich ist das total viel.
Das ist viel, ja.
Ja, aber ich muss auch wirklich sagen, ich nehme mir also für jeden Text, den ich dann dort schreibe, ne, ich nehme mir
Ist
richtig
personalisiert?
Zeit. Ja, total.
Ja,
Und das dauert dann
das ist
auch
gut.
manchmal 20, 30 Minuten, bis ich das dann fertig habe. Wenn ich einfach nur so
Okay.
Massen-E-Mails schicken würde oder so, das wird
Ja.
nicht so funktionieren. Aber wenn
Das
die sind
erklärt
wirklich,
deine
genau.
die Rate, ne? Das ist also, weil bei LinkedIn, das ist das Erste, was mir bei LinkedIn in den Sinn kommt, wenn ich daran denke, sind die lustigen Nachrichten und diese Vorgehensweise, dass man erst geedit wird und man dann eine Nachricht kriegt, das ist ja auch nicht mehr so neu. Also das erlebe ich in letzter Zeit häufiger.
Ja.
Leider schreiben mir dann die meisten Leute, die mich zum Beispiel anschreiben, nicht so personalisierte Dinge, wie du das jetzt gemacht hast. Sondern da, also das Beste ist noch, was ich bisher bekommen habe, von einer Person, die hat dann auch erst eine Anfrage geschickt und dann kam die Nachricht: Hi, hast du aktuell freie Kapazitäten? Und da denkst du natürlich als Freelancer: Okay, das ist einfach eine Person Interessent, da will jemand dann dich
Ja, würde ich jetzt
beauftragen.
auch
Ja,
denken.
nee, das ist eine Agentur, die sich darum kümmert, dass du keine freien Kapazitäten mehr hast. Also,
Ah, aber ganz
ja.
ehrlich, eigentlich ist das total schlau, weil du antwortest ja darauf und denkst, okay, da könnte jetzt ein potenzieller Kunde sein, ne? Und dann ist es plötzlich was
Ja.
ganz anderes. Aber
Also ich
irgendwie,
sag
die
dir,
schaffen
warum, du wirst
es.
es gleich nicht mehr schlau finden.
Ja, okay, sag mal.
Also, wenn du dann nämlich den Namen dieser Agentur oder also du kannst ja das den Arbeitgeber dieser Person googeln und das mache ich dann inzwischen schon immer, weil ich keine Lust habe, dann so hin und her zu schreiben und am Ende mich dann verarscht zu fühlen.
Ja.
Ja, es ist ja, man wird ja verarscht. Also es ist ja schon,
Ja,
also
schon, klar.
klar, es ist, also Hut ab für die, ich nenne es mal Dreistigkeit und so, aber es blunt einfach gelogen. Und
Ja.
so, also wenn du den googelst, dann kannst du die Bewertungen bei Google dann angucken und die neuesten und dann ist da wundervoll 10, 15 Bewertungen mit Screenshots davon, mit solchen Nachrichten, ne? Wo
Ah,
dann.
okay.
Und das ist einfach, das ist so ein klassisches Beispiel. Dreistigkeit siegt, ja, aber auch nur kurzfristig. Langfristig werden
Stimmt, ja.
diese Leute halt googeln und sich diese Bewertungen durchlesen und sich denken, das ist ein unseriöser Haufen. Also, das ist, ich verstehe, dass man so Growth-Hacking-Strategien sucht und so, aber sowas ist halt einfach nur Lügen und ne, deswegen, ja, es ist, ich weiß, was du meinst mit, es ist schlau, es ist schon schlau, aber am Ende, es ist halt irgendwie nur kurzfristig schlau, habe ich das Gefühl. Es ist langfristig, es ist rufschädigend nur für die.
Ja, stimmt eigentlich auch. Also es ist keine gute langfristige Strategie. Ja, vielleicht, ja, gut, das funktioniert einmal, aber irgendwann merkst du ja, was dahinter steckt. Und dann springst du ab.
Ja, ist halt so ein Marketer-Ding, das wird dann so inflationär benutzt, dass es dann kaputt ist. Also,
Oh
das,
Mann.
ja, also alle Marketing-Wege sind ja irgendwann kaputt. Also das Content-Marketing ist dann noch das standhafteste von allen, weil es halt einfach eine schönere Art ist. Aber ich meine, am Ende, wenn genug Marketer da drauf springen, irgendwann durchschaut der Kunde das und dann hat er da auch keine Lust mehr drauf. Ist jetzt ein
Zu
sehr
Recht, zu
gemeines
Recht,
Bild, aber
ja.
ne? Ja. Aber wir schweifen ab, Melanie. Ich wollte nur kurz meinen Frust über diese LinkedIn-Nachricht
Alles
loswerden.
cool. Mach mal.
Aber ist ja dann gut zu wissen, dass das für dich funktioniert so und du machst es ja auch nett, du machst es ja dann personalisiert, das ist ja wichtig. Dann finde ich sowas auch vollkommen okay. Anrufen finde ich immer eine andere Sache, aber das machst du ja nicht. Du schreibst den Leuten ja und die können sich dann ja überlegen, ob sie dir antworten oder nicht. Wenn das so für dich funktioniert und wenn du da so einen Mix draus findest, das ist ja auch, jeder muss ja so seinen eigenen Marketing-Mix finden, wie dann die Kunden rankommen.
Ja, stimmt.
Was ist so dein bisheriges Zwischenfazit nach etwas mehr als einem Jahr Selbstständigkeit jetzt? Würdest du, bereust du den Schritt inzwischen vielleicht oder sagst du, oh, also du hast es schon angeteasert, du fragst dich, warum du es nicht früher gemacht hast. Das nehme ich vorweg,
Ja,
aber so grundsätzlich, was sind deine Gedanken dazu?
bereuen tue ich es auf gar keinen Fall, beziehungsweise wenn ich es bereue, bereue ich es, dass ich es nicht noch früher gemacht habe.
Ja.
Das tatsächlich. Ja, ansonsten Zwischenfazit, also ist insgesamt sehr, sehr positiv. Ich meine, ja klar, es gab halt auch mal Phasen, wo es nicht so toll lief, ne? Wie ich vorhin erzählt habe, wenn man halt keine
Ja.
Akquise macht und irgendwie denkt, die Aufträge fliegen einem immer irgendwie zu, bis das irgendwann halt nicht mehr so ist und dann kommt man halt auf dem Boden der Tatsachen an, wenn man so will. Aber auch ja diese Erfahrung, ich weiß nicht, also diese Erfahrungen sind ja auch eigentlich wertvoll. Na, deswegen mache ich es ja jetzt anders. Deswegen funktioniert es jetzt ja auch besser. Und ja, also ich bin sehr, sehr gerne selbstständig und ich möchte eigentlich, muss ich dir ganz ehrlich sagen, Janik, ich will nie wieder ins Angestellten-Ding zurück.
Das ist auch eine schöne Motivation dann, ne? Dass du, also, aber es ist eine gute Motivation, so ein gutes Warum, was dich dann auch antreiben kann, dass du sagst, das möchte ich einfach nie wieder und deswegen tue ich alles in meiner Macht Stehende dafür, dass es einfach läuft. Also, das
Ja,
ist
es
doch
ist
eigentlich ein
auch so.
schönes,
Es ist auch so, ja. Genauso funktioniert das. Oder es gab auch schon andere Situationen in meinem Leben, wo es auch so war. Ich habe zum Beispiel, ich habe erstmal hier so eine Ausbildung gemacht und dann habe ich gemerkt, okay, ich möchte doch noch irgendwie studieren. Und dann habe ich während meiner Arbeit, habe ich Abi an der Abendschule gemacht. Und das war eine ganz, ganz harte Zeit, weil ich ja tagsüber arbeiten war. Und dann hattest du
Und abends noch
Schule.
Schule.
Ja, und da hattest du wirklich jeden Abend von Montag bis Freitag, ne, so von, ich weiß gar nicht mehr, wann das anfing, um 17:30 bis 21:30 abends. Und es war halt nur Arbeit. Also mein ganzes Leben bestand nur aus Arbeit. Und ich dachte mir aber immer, wenn du das jetzt nicht machst, du kommst da ja nie raus. Ja, und das
Stimmt.
war immer meine Motivation, dass man es durchhält. Und so ähnlich funktioniert es jetzt mit der Selbstständigkeit auch, wenn ich sage, ich möchte nie wieder in Festanstellung arbeiten. Aber mal schauen, ob das so funktioniert. Keine Ahnung, gucken wir mal.
Ich drücke dir die Daumen. Also so, was du erzählst, klingt doch eigentlich auch schon nach einem sehr soliden Fundament. Also du weißt vieles schon, du hast schon eine Sache sehr, weiß nicht, ob das instinktiv war oder ob du einfach das irgendwo aufgeschnappt hast, aber dass man seine Bekannten und sein Netzwerk einfach anschreibt komplett, das machen ganz viele, glaube ich, gar nicht. Also die machen den Fehler und machen das so heimlich, weil es dann, also diese Selbstständigkeit meine ich, weil es dann vielleicht nicht so unangenehm ist, wenn es mal rauskommt, dass es dann, wir haben in deinem Podcast schon super viel drüber gesprochen, empfehle ich einfach mal die Folge jetzt auch in den Shownotes, ist der Link, was so diese Scheiterkultur in Deutschland betrifft und so, aber ich glaube, viele machen das lieber heimlich und geben nicht diesen Call an alle raus, weil sie dann nicht so sich dafür schämen, wenn es dann nicht klappt oder so.
Ja, es ist halt auch ein Risiko, wenn du sagst, hey, ich mache das jetzt, ja, und erzählst es allen. Ja, und was passiert, wenn du dann scheiterst, dann sprechen dich halt alle auch darauf an. Na, das ist so, als wenn du allen Leuten erzählst, naja, ich höre jetzt Montag auf mit irgendwie Rauchen und danach rauchst du wieder. Und dann sprechen dich alle Leute darauf an. Es ist auch irgendwie, ja.
Es ist halt wirklich eine Sache, da muss man mit sich einfach gut im Reinen sein, mit seiner Entscheidung. Und man muss aber auch von vornherein mit der Option im Reinen sein, dass es einfach nicht klappt. Also es gibt ja auch Leute, verabschieden sich ja auch freiwillig aus der Selbstständigkeit, weil sie sagen, das ist einfach nicht der. Es ist ja nicht so, dass das so auf einer Evolutionsbasis gesehen werden muss. Also dass jetzt Angestelltenverhältnis so die erste Evolutionsstufe ist, Selbstständigkeit dann irgendwie die nächste. Ist ja Quatsch. Das ist ja einfach nur
Nee,
eine, die
tue ich gar
eine
nicht so sehen.
parallel laufende Art des Arbeitens. Aber ich glaube, viele sehen das halt so, weil die denken dann, es ist so ein Rückschritt dann wieder. Es ist ja nicht. Also es ist einfach
Och
nur,
nee,
das hat nicht
klar.
funktioniert für dich und dann ist das so. Dann machst du halt wieder was anderes.
Also ich finde es auch total okay, wenn jemand das einfach mal probiert und dann für sich herausfindet, dass es halt nicht sein Ding ist. Das ist ja auch total okay. Also es muss ja auch nicht jeder selbstständig sein. Also es gibt ja auch
Nee, eben.
durchaus Seiten, die einfach scheiße sind. Ne? Also
Ja, das
ja,
kannst du
es
bei
ist ja
mir.
einfach so.
Darüber haben wir uns auch unterhalten, ne, dass man mehr drüber sprechen muss, was halt nicht läuft. Machst du in deinem Podcast unter anderem, dass du, beziehungsweise dass Leute darüber berichten, was eben nicht gut gelaufen ist, was sie so richtig schön verkackt haben, nenne ich es mal aufs Deutsch. Das auch hervorzuheben. Und das sicherlich müsste man hier häufiger machen. Im Prinzip müsste man mal eine Frage einbauen, was hast du verkackt? Aber
Ja, das finde
ne,
ich gut.
weil die Leute berichten natürlich lieber Positives, was ich auch vollkommen verstehen kann. Das ist nicht das Angenehmste, über Sachen zu reden, die jetzt nicht gut gelaufen sind. Aber das sind meistens die Sachen, aus denen man natürlich mehr lernen kann. Zum Schluss einer jeden Podcast-Folge habe ich ja immer noch diese Frage, was so dein ultimativer Tipp ist. Und den kann man ja auch daraus begründen, was vielleicht nicht gut gelaufen ist. Also wenn du jetzt wie ich eine Markenanmeldung verkackt hast, dann ist so ein kleiner Spoiler, wenn ihr das mehr hören wollt, guckt, hört in die Folge rein. Dann wäre jetzt mein ultimativer Tipp vielleicht hier, sucht euch einen Markenanwalt oder so. Also was ist das bei dir? Was ist so der ultimative Tipp bisher, wenn du jetzt dein bisheriges Wissen auf einen Tipp beschränken müsstest?
Ja, da habe ich tatsächlich was, und zwar, was bei mir jetzt ein großer Hebel war, wo ich gemerkt habe, da kommt einfach noch mal ein bisschen mehr Zug auf dieses ganze Business drauf. Ich habe mein Angebot umgestellt. Und zwar, ich hatte vorher, ja, so eine Art, kann man so sagen, ich hatte so einen Content-Marketing-Bauchladen, ne? Da waren, weiß ich nicht, Case Studies, Artikel und keine Ahnung, noch ein paar andere Sachen dabei. Und ich habe aber gemerkt, es kommen immer wieder Nachfragen, speziell nach diesem Blogaufbau. Alle wollen Blogs haben gerade, ne? Damit man sie halt online finden kann. Und jetzt habe ich gedacht, okay, stelle mein Angebot komplett um und ich bin jetzt die Spezialistin für Blogaufbau für Startups. Genau. Und dafür sollen mich die Leute kennen. Wenn sie denken, okay, ich will hier so ein, hier einen Blog aufbauen, dann denke ich an contenthelden.de. Genau. Und das muss ich sagen, das war ein ganz, ganz, ganz großer Hebel. Ja, deswegen wäre
Positionierung.
mein Positionierung, deswegen wäre mein Tipp, sich auf etwas sich auf etwas zu spezialisieren, worin man schon sehr gut ist, und das ganz klar nach außen hin zu tragen. Das wäre mein Tipp, ja.
Ja, sehr gut. Ich wollte dich sogar noch fragen, als wir über das Thema gesprochen haben, ob du da schon in diese Richtung Positionierung anstrebst. Und das ist eine sehr gute Ergänzung dazu, weil an sich ist natürlich, auch in dem, es wird sich, dass ich auch das Beispiel Blogaufbau genannt habe, der Blog ist natürlich dann cool, wenn er auch eine Nische bedient, dann auch, ne? Weil wenn du jetzt, oder der Inhalt, der Gastartikel, was auch immer du machst, was dich als Experte ne, positionieren soll, das ist eine Sache, die muss natürlich auch irgendwo eine Nische bedienen oder irgendeine, du wirst sonst untergehen in der Flut von tausend anderen Artikeln, die zum Thema Kundengewinnung zum Beispiel, ist jetzt ein Beispiel, wenn ich jetzt über Kundengewinnung rede, dazu gibt es 1 Million Artikel. Also am besten habe ich sowas wie Kundengewinnung für Freelancer oder Kundengewinnung für am besten noch Kreativ-Freelancer zum Beispiel oder so. Also was auch noch das Ganze ausdünnt, wo sich Leute dann einfach gezielter angesprochen fühlen.
Ja, aber was mir auch noch gerade einfällt, was auch noch wirklich auch noch ein wichtiger Tipp war, dass ich den Nutzen meiner Dienstleistungen noch mal klar gemacht habe. Weil vorher war das so ein bisschen, ja, okay, du kannst Content Marketing machen. So. Und dann gab es Kunden, die wussten genau, dass sie mit Content Marketing wirklich was erreichen können. Aber die mussten das zuerst wissen, sozusagen. Und wenn du denen erzählst, na ja, also du kannst Content Marketing machen, das ist ganz nett, wenn man das macht. Das reicht nicht aus, sozusagen. Also das muss einfach, das muss mehr unter den Nägeln brennen, irgendwie, das ganze Thema. Ja.
Sehr guter Tipp, sehr gute Ergänzung. Wir haben so eine Kundenakquise-Folge jetzt richtig gemacht. Merkst du das?
Ein
Richtig.
bisschen,
Es
ja,
passt.
stimmt. Ja.
Ja, es passt auch sehr gut. Ich habe jetzt gerade, ich habe mal vor ein paar Monaten so einen Udemy-Kurs gemacht zum Thema Kundengewinnung, wo ich einfach so über die Sachen gesprochen habe, die mir auch meine Gäste hier immer berichten, und das so ein bisschen in so einen Kurs verpackt. Und den habe ich jetzt, da habe ich mich zu entschieden, den jetzt einfach kostenlos im Podcast so zu Weihnachten jetzt zu veröffentlichen in Form einfach
Ah,
Audio.
echt?
Das ist eigentlich ein,
Okay.
ja, ist eigentlich ein Videokurs,
Cool.
aber funktioniert audiotechnisch genauso. Und das kommt auch parallel jetzt aktuell pro Woche zusätzlich quasi immer noch eine Folge vom Kurs. Also wenn euch das interessiert, gerne auch in diese Kursfolgen reinhören. Da habe ich so ein bisschen mehr über meine persönliche Philosophie zum Kundengewinnen
Okay, das höre ich mir aber
gesprochen.
auch noch mal gerne an. Okay, cool.
Ja, sehr gut. Melanie, wo finden Leute dich denn, wenn sie mit dir arbeiten wollen?
Die finden mich auf LinkedIn oder auf meiner Website contentheldin.de.
Und dein Podcast?
Podcast heißt Founders Fuck-Ups und den Moment, wo ist der? Auf drei Plattformen. Spotify,
Ja, sehr gut.
Apple und Amazon. Genau,
Ah,
richtig.
Amazon auch, okay. Ja, sehr
Amazon
gut.
auch, ja, genau.
Da muss ich einfach mal gucken, ob der Freelancer-Podcast da ist. Das weiß ich gar nicht. Es ist neu, oder? Dass man da auch Podcasts unterbringen kann.
Boah, ganz ehrlich, ich weiß es nicht so genau, weil ich podcaste ja selber auch noch nicht so lange. Also ich glaube, das müsstest du vielleicht sogar eher wissen.
Weiß ich leider nicht, zu meiner Schande. Deswegen muss ich das jetzt mal in Erfahrung bringen nach der Folge, glaube
Mach
ich.
das mal.
Sehr gut. Ja, dann vielen Dank, Melanie, dass du hier so ausführlich zu deinem ersten Jahr Selbstständigkeit erzählt hast.
Bitte,
Wünsche dir viel
bitte.
Erfolg und komm sehr gerne wieder, wenn es was zu berichten gibt und gib uns ein Update.
Okay, super. Ich danke dir ganz, ganz herzlich.
Und wenn ihr euch mit anderen Freelancern austauschen wollt, dann schaut sehr gerne in unserer Facebook-Community Freelancer Kooperation und Austausch heißt die vorbei. Da findet ihr ganz viele Freelancerinnen und Freelancer. Ich weiß gar nicht, Melanie, ob du da auch am
Ja, da
Start
bin
bist.
ich auch
Bist du auch?
drin.
Ja, klar, bist du auch.
Jawohl,
Hast
ja.
ja mal gepostet. Stimmt.
Ja.
Genau, Melanie findet ihr da auch. Wir haben auch einen Slack-Workspace, wenn ihr eher so die Slack-Menschen seid. Und sonst bedanke ich mich fürs Zuhören und bis nächste Woche. Ciao.
Danke dir. Tschüss.
Den Freelancer-Podcast gibt's auch bei Instagram unter @freelancerpodcast. Dort bekommst du regelmäßige Insights und Tipps und du wirst als Erster über kommende Folgen und Gäste informiert.